Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Und bei mir zu Gast ist jetzt der Infrastruktur-, Verkehrs-, Mobilitäts-, Innovationsminister Peter Hanke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein Monsterresort, das Sie da übernommen haben, allerdings auch eines jener Ressorts, die im Rahmen des neuen Sparpakets auch zu den Sparvorgaben massiv beitragen müssen. Allein in den nächsten zwei Jahren sind es fast 400 Millionen Euro, die das Ministerium, also Ihr Ministerium in dem Fall einsparen muss. Wo wird denn da gespart, beziehungsweise wie wollen Sie das stemmen?
Es war ganz klar, mit der Übernahme dieser Aufgabe als Bundesminister einen Sparanteil hier zu liefern. Und wir müssen ein Budget sanieren, das vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Und deshalb war es auch meine Verpflichtung, meines Ministeriums einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Der ist auch nicht so gering ausgefallen. Und der beinhaltet eine Zurücknahme eines Rahmenplans bei der ÖBB in der Größenordnung von rund 300 Millionen Euro. Nur über Sparen zu reden ist das eine und das ist wichtig, aber über Impulse zu reden ist mir noch viel, viel wichtiger. Und es geht um Investitionsimpulse für Österreich. Und ich darf wirklich erfreulicherweise sagen, wir werden in den nächsten Jahren jeweils 3,2 Milliarden Euro in die Schiene investieren. Und das ist wirklich ein sensationell hoher Wert, ein Höchstwert. Und das auch über die nächsten Jahre bis 2030. Und damit können wir einerseits das tun, was uns wichtig ist, noch mehr Menschen auf die Schiene zu bringen. Wir haben ja im letzten Jahr mit 511 Millionen einen Höchststand gehabt an Passagieren. Und das wird der österreichischen Wirtschaft gut tun. Und gerade in der Bahnindustrie ist ja Österreich ein ganz starker Partner. Wir haben viele Unternehmen, die hier tätig sind. Wir haben auch die neuen Technologien hier vertreten mit KI, mit Digitalisierung wird viel getan und den Heimmarkt mit diesen über 3 Milliarden jährlich aufzuladen, wird ein starker Impuls für die österreichische Wirtschaft sein.
Sie haben ja schon gesagt, es wird viel investiert auch bei den ÖBB. Es wird aber natürlich auch eingespart beim Streckennetz. Da gibt es jetzt in einigen Regionen die Befürchtung, dass das dann Ihre Lokalbahnen, Regionalstrecken betreffen wird. Wann wird denn evaluiert bzw. dann auch bekannt gegeben, welche Strecken dann wirklich betroffen sind bzw. gibt es da schon Entscheidungen?
Es waren jetzt natürlich diese ersten rund 10 Wochen diesem Doppelbudget gewidmet. Jetzt wird seriös diskutiert und gemeinsam mit den Ländern abgestimmt, welche Wege wir gehen können. Ich möchte diesen Gesprächen teilweise nicht vorgreifen und ich möchte auch niemanden überfahren mit dem Thema. Aber es ist richtig, es gibt natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die anzustellen ist. Es gibt eine Vielzahl an Projekten, die in Österreich zu evaluieren sind. Und wir haben uns hier das vorgenommen, die ÖBB mit all ihren Spitzenkräften vom Generaldirektor abwärts hier sehr seriös Gespräche zu führen und zu versuchen, bestmöglich im urbanen Raum, aber auch im ländlichen Raum die Mobilität gut zu erhalten. Aber es könnte auch sein, dass da oder dort natürlich auch Alternativen angedacht werden, dass auch die Busverkehre natürlich hier mit zu berücksichtigen sind. Aber es sollen erst einmal diese Gespräche stattfinden und dann eine seriöse Entscheidung kommen.
Auf der anderen Seite kommt ja der Choralmtunnel, der wird noch im heurigen Jahr eröffnet, Ende des Jahres, im Dezember. Was bedeutet das denn für die Pendlerinnen und Pendler?
Eine großartige neue Qualität. Es ist ein Jahrhundertprojekt, das hier jetzt im Dezember realisiert wird. Im Oktober sogar bereits für den Cargo-Bereich, im Dezember dann für den Personenbereich. Und wir haben die Möglichkeit, von Graz nach Klagenfurt in 45 Minuten zu kommen. Das bedeutet für die Südstrecke in Summe natürlich eine unglaublich neue Qualität. Und wenn ich das auch sagen darf, bis 2030 werden wir unsere Angebote bei der ÖBB massiv ausdehnen. Um 30% wird es mehr Ressourcen geben, die natürlich auch im starken Zusammenspiel mit dieser neuen Südstrecke zu sehen sind. Und das, glaube ich, ist ein gutes Zeichen ebenfalls für die Wirtschaft, aber auch natürlich für die Pendlerinnen und Pendler, die damit eine ganz andere Qualität vorfinden.
Stichwort ÖBB, wird das Klimaticket eigentlich in der jetzigen Form bleiben?
Das Klimaticket wird bleiben, aber es ist auch richtig, der Preis wird erhöht, ist einer der Beiträge, die wir als Ministerium auch für die Sanierung des Budgets zu liefern haben. Es wird auf zwei Teilbeträge aufgeteilt werden. Ab 1. Jänner 2026 wird dann das Vollpreis-Klimaticket bei 1.400 Euro liegen.
Bleiben wir noch beim Thema Mobilität.
Darf ich Sie aber noch kurz unterbrechen, weil es ist ein sensationelles Angebot. Es ist weitaus besser als in jeder anderen europäischen Stadt oder Land. Nicht einmal die Schweiz, die ja auch im Bahnverkehr sehr hoch gerankt ist, hat ein ähnliches Angebot. Also ich darf allen zurufen, bitte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Es ist wirklich sensationell, für diesen Preis dann 365 Tage in Österreich auch unterwegs sein zu können.
Bleiben wir, wie gesagt, noch beim Thema Mobilität, aber kommen wir zum Autoverkehr, zu der E-Mobilität. Ja, ein Thema, das ja in den letzten Jahren immer wieder auch diskutiert wurde, wo insbesondere auch Ihre Vorgängerin einen großen Fokus und Schwerpunkt darauf gelegt hat. Jetzt ist im Rahmen dieses Sparpakets auch eine Kürzung von Förderungen für E-Autos vorgesehen. Gibt es da ein Umdenken bei der Bundesregierung, was E-Mobilität betrifft?
E-Mobilität gehört die Zukunft. Ich selbst habe noch in meiner alten Funktion als Stadtrat dafür Sorge getragen, dass wir auch eine Umstellung im Taxibereich, im urbanen Bereich jetzt schon vornehmen. Also ich glaube, die E-Mobilität ist nicht aufzuhalten. Aber wenn wir heute in viele Garagen schauen, auf die Straßen schauen, dann sehen wir, Österreich ist natürlich auch ein Autoland und auch noch mit den herkömmlichen Benzin-Diesel-Varianten unterwegs. Aber wir merken bei den Zulassungen, dass die Hybridautos als auch die Elektroautos einen großen Zuwachs haben. Deshalb stehen wir zu den Möglichkeiten, hier auszubauen. Und ja, es ist richtig, es wird der Ankauf in der Form nicht mehr unterstützt wie früher. Aber eines wird sehr massiv getan. Die Ladepunkte werden erhöht, massiv erhöht, gerade auf den Strecken, wo wir es auf der Langstrecke brauchen, im Autobahnbereich. Hier haben wir uns sehr große Ziele vorgenommen. Da wird es in den nächsten Jahren massive Anstrengungen geben, um hier dieses Ladenetz zu verbessern. Und auch hier eine gute Nachricht, die ASFINAG wird über 1,5 Milliarden investieren in den Ausbau, in die Instandhaltung des Straßenbereichs. Und da hat ebenfalls die Bauwirtschaft, aber auch jeder Einzelne, der auf den Straßen unterwegs ist, zu erwarten, dass die Qualität sich stetig steigert. Und das ist ebenfalls einer meiner Ziele.
Europaweit wird ja auch über das Verbrenner aus diskutiert, ist ja auch schon festgelegt worden. Da hat der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer ja dann sogar einen eigenen Verbrennergipfel einberufen, um dem entgegenzuwirken. Wird dieses Datum für das Verbrenner aus Ihrer Meinung nach halten oder braucht es da eine längere Frist?
Also ich sehe das schon europaweit. Wir müssen das für den Binnenmarkt in Europa sehen. Wenn hier diese Zeitspanne hier einmal vorgesehen ist, sollte man nicht jetzt darüber nachdenken, ob es verlängert. Es braucht Planungssicherheit für die Unternehmen, die investieren. Man muss wissen, wann welche Technologie kommt. Und deshalb glaube ich, dass wir einerseits sagen können, aktuell ist der Verbrenner momentan unser noch normales Fortbewegungsmittel, aber es muss die Energiewende geschafft werden, es muss die E-Mobilität dem Vorzug gegeben werden. Also bitte behalten wir auch die Themen und die Zeitpunkte ein, die momentan hier festgelegt wurden.
Sprechen wir noch über die Offensivmaßnahmen. Sie haben es ja schon angesprochen, neben dem Sparen gibt es ja auch Offensivmaßnahmen. Welche größeren Projekte stehen denn da im Infrastrukturbereich jetzt an?
Es gibt großartige Technologien, die auch österreichische Wurzeln haben und die dann auch eingesetzt werden. Und so wie wir beim Choralmtunnel und der Choralmbahn sprechen, können wir zum Beispiel den Brenner Basistunnel hier vor den Vorhang heben. Hier sind mittlerweile auf zwei Ebenen in drei Röhren rund 190 Kilometer an Tunnelfläche vorbereitet worden. Und das bedeutet gerade für den Brenner, wo die Menschen sehr leidgeplagt sind aufgrund der Verkehrslawine, die sich hier täglich abspielt, hier ab 2032 wirklich eine neue Qualität auch auf der Schiene zu haben. Und das sind Projekte, auf die kann ganz Österreich stolz sein, weil das sind eben wesentliche Investitionen, die uns helfen werden, die Qualität, die Lebensqualität hochzuhalten. Aber es ist auch richtig, wir wissen, dass im Brennerbereich auch der Nordzulauf aus Deutschland eine essentielle Rolle spielt. Hier wird es in den nächsten Wochen intensive Gespräche geben, auch mit der neuen deutschen Bundesregierung, mit dem zuständigen Verkehrsminister, um hier eine gemeinsame Lösung zu finden für diese Problematik. Aber im Investitionsbereich tun wir unendlich viel. Ich bin ja sehr stolz, dass die Innovation ein Teil meines Ministeriums darstellt und die angewandte Forschung, also genau diese Schnittstelle hin zu den Unternehmern, wenn es darum geht, neue Technologien vor den Vorhang zu holen. Und wir sind ja momentan in einem Zeitfenster, wo wir über KI, über Quantentechnologie, über viele Projekte, Lifecycle, Bereich teilweise schon Weltklasse wirklich sind, aber in anderen Bereichen wollen wir dorthin kommen. Und hier wird es ein großes Budget geben, das zur Verfügung steht, unverändert im Vergleich zu den letzten Jahren für diesen Forschungsbereich über 600 Millionen Euro. Und auch das wird uns eine nachhaltige Verbesserung in der Wirtschaftslage bringen. Jeder einzelne Euro, der hier investiert wird, kommt mittelbar 6-mal zurück. Und genau solche Hebel brauchen wir, um die Wirtschaft anzukurbeln, um eben auch erfreuliche Wirtschaftsdaten dann für die nächsten Jahre uns erwarten lassen.
Das heißt, bei Innovation und Forschung wird nicht gespart, wenn ich es
richtig verstehe. Gespart.
Dann kommen wir vielleicht noch zum Lobautunnel. Da ist immer die langjährige Diskussion, kommt der, wann kommt der in der Stadt Wien? Will man ihn, fordert man ihn? Zuständig sind Sie aber als Minister dafür, wird er kommen?
Ich habe klar gesagt, ich möchte dieses Thema entemotionalisieren. Ich möchte faktenbasiert eine Entscheidung treffen. Ich habe ein Ministerium mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über 600, die hier teilweise sehr am Punkt arbeiten. Ich lasse mir derzeit die aktuellen Unterlagen so aufbereiten, dass wir dann auch im Herbst eine entsprechende Entscheidung treffen können. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube nämlich, dass einerseits der Klimaschutz von größter Wichtigkeit ist, andererseits auch die wirtschaftliche Entwicklung. Aber auch an alle Menschen denken, die im 22. Bezirk wohnen aktuell und wissen, wie lange sie brauchen, von A nach B zu kommen, weil sie im Stau stehen. Also es bedarf auch in der Logik für eine 2-Millionen-Stadt ein ehrliches Zeichen, dass man das ernst nimmt, die Lebensqualität. Und da geht es einfach darum, dass es einen Lückenschluss für die Umfahrung von Wien geben muss, aber in welcher Form, das möchte ich natürlich mit den Spezialisten und Spezialistinnen hier ausdiskutieren und dann wird es auch eine seriöse Entscheidung geben.
Und bis wann soll es diese Lösung geben?
Also das wird im Spätherbst der Fall sein und ich glaube, das ist auch angemessen. Ich bin jetzt seit kurzem in diesem Amt und es ist immer besser, man spricht hier mit Experten, schaut sich die Fakten an und trifft dann seriöse Entscheidungen.
Sie haben ja auch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung eingebracht für eine Beruhigung der Innenstädte. Wann wird das kommen? Wann werden da die ersten Innenstädte Ihrer Meinung nach auf verkehrsberuhigte Zonen umstellen?
Wir haben jetzt einmal diese Novelle am Start. Das wird natürlich bedeuten, dass das auch noch einige Monate dauert, bis es hier eine Beschlussfassung gibt. Und es geht mir ja darum, dass es eine Ermöglichung der Städte ist, dann folglich auf kammerbasierten Möglichkeiten hier den Straßenverkehr in den verkehrsintensiven Stadträumen ein Stück weit zu kanalisieren. Und die Wienerinnen und Wiener, die Salzburger, die Innsbrucker Bevölkerung, in diesen Städten hat man überall ein Problem mit zu viel Verkehr im innerstädtischen Bereich. damit wird es ermöglicht, auf Ebene der Städte seriöse Entscheidungen zu treffen, wie man mit dem Thema Verkehr der Zukunft umgehen möchte. Und diese Ermöglichung schaffen wir auf Bundesebene und dann wird es die entsprechenden Ausschreibungen und Konzepte geben müssen der Städte, wie sie mit dem Thema explizit dann ins Umsetzen gehen.
Bleiben wir noch beim Thema Autoverkehr. Ihr Vorvorgänger Norbert Hofer wollte die Tempolimits auf den Autobahnen erhöhen. Ihre Vorgängerin Leonore Gewessler hat sie reduziert und Tempo-100-Zonen eingeführt. Wie ist eigentlich Ihre Linie zu Tempolimits auf Autobahnen?
Es ist ganz einfach, es bleibt so, wie es ist und da wird jetzt nichts verändert.
Das heißt, es bleibt bei 130?
Ja.
Sie haben Forschung und Entwicklung schon angesprochen. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, die großen KI-Entwicklungen passieren derzeit nicht nur in Europa, die passieren in den USA, die passieren in Asien. Wie können wir als kleines Land, vergleichsweise kleines Land, da im Endeffekt mit diesen großen Playern mitspielen und läuft Österreich da nicht Gefahr, ein bisschen den Anschluss zu verlieren momentan?
Nein, ganz und gar nicht. Ich war letzte Woche in New York und habe mich dort auch mit Forscherinnen und Forschern aus Österreich zusammengeschlossen und wir alle haben dieses Bild, dass es durchaus in Österreich hier einen Hub geben kann für KI. Also unabhängig von dem, was in Amerika oder China passiert, haben wir in vielen Bereichen gute Ansätze von der Universität beginnend bis zur angewandten Forschung, um hier glaubhaft mit dieser Technologie ordentlich umzugehen. Und das wird es auch brauchen, weil wenn wir über Einsparungen sprechen, wird es notwendig sein, dass wir diese modernen Technologien dafür verwenden, um wirklich Punkte zu sammeln in der Effizienz. Und wir haben eine gute Ausgangssituation, wir haben ein gutes Forschungsprogramm, wir haben auch Forschungsunternehmen, die auch von uns gespeist werden, die mit diesen Themensettings umgehen können. Also sehe ich das eigentlich optimistisch und freue mich eigentlich auf die Entwicklungen, die wir hier auch in Österreich in den nächsten Jahren sehen werden.
Mhm. Jetzt muss man sagen, Deutschland geht einen etwas anderen Weg, was die Budgetkonsolidierung betrifft. Dort will die Bundesregierung ein großes Infrastrukturpaket, in dem Fall zulasten weiterer Schulden, umsetzen. In Österreich schlägt man, wie gesagt, diese doch recht harten Schritte zur Budgetkonsolidierung jetzt ein. Ist da Deutschland im Endeffekt nicht auf einem besseren Weg, wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
Ich glaube, unser Weg ist ein seriöser Weg, ein offener Weg, ein ehrlicher Weg. Wir haben versucht, hier eine Verteilung vorzunehmen beim Thema Sanieren, der zwar alle trifft, aber der auch noch vernünftig ist. Und es ist natürlich immer eine schwierige Situation, wenn man zum Thema Sanieren und Sparen hier Ansätze finden muss. Wichtig ist, dass investiert wird. Und die Investitionen sind auf einer absoluten hohen Niveau. Und wenn alleine ich für mein Ministerium sagen darf, dass wir eben diese hohen Summen haben von 3 Milliarden Euro bei der ÖBB und über 1,5 Milliarden bei der ASFINAG und im Forschungsbereich über 600 Millionen investieren, dann zeigt das ja, dass wir genau diesen Weg der Investitionen gehen. Deutschland, ein wichtiger Handelspartner für Österreich, geht jetzt auch den Weg in die Infrastruktur. Ich darf aber auch hinweisen, dass sich Deutschland in manchen Bereichen hier sehr zurückgehalten hat in den letzten Jahren und die Qualität der Infrastruktur durchaus ein Stück weit gelitten hat. Wichtig ist uns, in Europa durchgehende Systeme zu haben. Also es geht nicht um ein Pashing oder wie auch immer um eine Abwägung, sondern es geht, glaube ich, um unseren eigenen österreichischen Weg. Den müssen wir jetzt finden. Wir haben 2,5 sehr schwierige Jahre hinter uns. Wir müssen jetzt forschen, nach vorne schauen und versuchen, hier wirklich intensiv unsere eigene Politik zur Umsetzung zu bringen.
Sie haben jetzt schon diese 2,5 schwierigen Jahre für die Wirtschaft angesprochen, inklusive Rezession. Was muss denn passieren, damit die Stimmung für die Wirtschaft wieder eine bessere wird?
Wir müssen alle ein Stück weit unsere Hausaufgaben machen. Und das tun wir jetzt in dieser Bundesregierung. Es wird in einer guten Qualität politisch zusammengearbeitet. Es wird versucht, in dieser Dreierkoalition möglichst viele Themen jetzt auf den Punkt zu bringen. Und ich darf sagen, gemeinsam mit den Kollegen der anderen Parteien, mit dem Wirtschaftsminister, aber auch mit Sepp Schellhorn gemeinsam zu dritt hier diese Industriestrategie anzugehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, das wir setzen wollen, dass wir aufzeigen, welche Probleme es denn derzeit gibt und welche Möglichkeiten wir haben. Da geht es einerseits darum, dass wir uns klar entscheiden müssen, welche Spitzentechnologien wir adressieren wollen und wo wir glauben, dass wir als Weltmarktführer dann auch Chancen haben, in die Umsetzung zu kommen. Aber es geht auch um allgemeine Themen wie das Thema Energie, aber auch die Frage der Handelsbeziehungen zu Dritten. Und diese Themensettings werden in dieser Industriestrategie jetzt sehr intensiv erarbeitet. Da ist bereits der Startschuss gefallen. Die wird im Herbst abgeschlossen sein. Und dann dürfen wir auch hier klar sagen, es gibt einen Kurs, den gemeinsam in dieser Bundesregierung abgearbeitet wird.
Aber das heißt, die Industriestrategie soll dann im Herbst stehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig. Und wird dann auch präsentiert.
Wird präsentiert, wird im Herbst stehen. Und ich gehe dann davon aus, dass wir hier wirklich einen zusätzlichen Impuls setzen können, um die österreichische Wirtschaft nach vorne zu bringen.
Sie haben eh schon angesprochen, ein Teil dieser Industriestrategie sollen ja auch die Energiekosten sein. Jetzt weiß ich schon, das liegt nicht direkt in Ihrem Ressort, aber dennoch, Sie waren als Stadtrat viele Jahre für Energie auch zuständig, haben da auch eine gewisse Expertise. Wie wollen Sie die Energiekosten denn senken in Österreich? Weil das ist ja doch ein europäisches Thema.
Eines tue ich ungern, mich einmischen in die Ressorts anderer, und das werde ich auch heute hier am Abend nicht tun. Ich sage nur, wichtig ist die Energiewende. Um die müssen wir uns wirklich kümmern. Das ist ein investitionsseitig großes Projekt. Wir haben hier vorgezeigt, wie es durchaus gehen kann mit der Dekarbonisierung, mit Tiefengeothermie, mit Großwärmepumpen, hier einen Ansatz zu finden. Die Green-Tech-Unternehmen haben in Österreich eine wichtige Vergangenheit und sind in der Form auch zukunftsintensiv und gut aufgestellt, mit denen gemeinsam die Energiewende zu schaffen. Das ist unser aller Ziel, aber Kollege Hartmannsdorfer wird sich hier sicher einige Punkte einfallen lassen, um hier auch in dem Segment der Energie zu punkten.
Sie haben die Stimmung schon angesprochen in der Regierung, und auch von außen betrachtet wirkt das ja derzeit so, als würden sich die drei Parteien eigentlich ganz gut verstehen. Hat Sie das eigentlich überrascht, dass es bei drei doch so unterschiedlichen Parteien dann anscheinend, zumindest im Groben und Ganzen, recht friktionslos über die Bühne geht?
Also selbstverständlich ist das doch nicht, wenn wir wissen, wie viele Monate davor denn politisch auch gewirtschaftet wurde. Jetzt hat sich wirklich ein sehr, sehr gutes Klima eingestellt. Diese drei Parteien sind willens, gemeinsame Sache zu machen. Wir zeigen das regelmäßig auch in gemeinsamen Aktivitäten. Und ich glaube, dieser Weg muss für die nächsten Jahre jetzt eingehalten werden. Dann hat dieses Österreich eine gute Zukunft vor sich.
Und ganz zum Schluss noch zum Thema Mobilität, weil Sie Mobilitätsminister sind und zuletzt auch viel über Dienstwegen diskutiert wurde. Fahren Sie eigentlich mit dem Auto oder fahren Sie mit dem Rad? Gehen Sie zu Fuß? Wie bewegen Sie sich eigentlich?
Also zum Glück gehe ich, so wie wir alle, auch noch zu Fuß, wenn ich Zeit habe. Ich fahre primär mit dem Auto, aber auch mit der Bahn, zuletzt von Wien nach Bregenz mit dem Nightjet. Auch das eine schöne Art der Fortbewegung. Es gibt viele Möglichkeiten, und das Auto ist aber dennoch ganz klar die Nummer eins bei mir, um eben schnell Wege zurückzulegen. Ist es die angenehmste Alternative.
Herr Minister, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke Ihnen.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück, dann geht es hier gleich weiter, und dann ist der SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher gleich zu Gast im Studio. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung sind wir gleich wieder zurück.